Vor ihnen lag eine Hütte. Sie war recht klein, rund und hatte ein Kegeldach. An ihrer nach Norden liegenden Vorderseite hatte sich eine Schneeverwehung gebildet. Es war der Zufluchtsort, von denen Samuel ihnen erzählt hatte, die Wente. Die Wente bestand aus Metall. Das ganze Gebäude setzte sich aus Schiffshaut zusammen. Wenn sie die Tür verriegeln konnten, mochte es ihnen tatsächlich Schutz vor den Eiskriegern bieten. »Geht rein!« rief er. Die vier stolperten in die Wente. Im Innern war es dunkel und kalt, und es roch nach Stroh. Aber es war überraschend trocken. Samuel zog die Metalltür hinter ihnen zu und ließ den Riegel in die Halterung fallen. Sie blickten einander in der Düsterkeit an. Es war so dunkel, dass ihre Umrisse nur vage zu erkennen waren. Ihr atemloses Keuchen erfüllte den knappen Raum. »Wartet kurz«, wies Samuel sie an. Er tastete sich an der Wendenwand neben der Tür entlang und fand ein Gestell mit kleinen Solampen, von denen er eine einschaltete. Das Innere der Wente war ein kreisrunder Raum von etwa 6 Metern Durchmesser. Es gab Regale mit Töpfen und Pfannen, einen kleinen Ofen, 2 ramponierte Pritschen und einen Stuhl. Der Boden sah aus wie mit getrocknetem Schilf oder Stroh bedeckte, zusammengepresste Erde. Es war beinahe gemütlich. Der Eindruck von Gemütlichkeit verflüchtigte sich in dem Moment, als sie die erste gewaltige Zangenfaust gegen die Eingangstür schlagen hörten. Die Schläge kamen einer nach dem anderen. Brutal malträtierten sie das Metall, sodass die Tür zusammen mit der Wand daneben vibrierte. Die Eiskrieger waren entschlossen, sich den Weg ins Innere freizuschlagen. »Das Metall wird sie eine Weile draußen halten«, sagte Amy. »Schiffshaut ist stark«, stimmte Bell ihr zu. »Genau wie die Eiskrieger«, erwiderte der Doktor. Er hatte die Lampe von Samuel genommen und sah sich um auf der verzweifelten Suche nach einer Inspiration, nach irgendeinem Reiz, der eine Eingebung zur Folge haben mochte. Er brauchte einen Einfall, eine Improvisation, irgendetwas, um sie aus diesem kleinen, ausgangslosen Gebäude zu bringen, das bestenfalls ein vorübergehender Zufluchtsort war und schlimmstenfalls eine hüttenförmige Todesfalle. »Houdini hat daraus einen Beruf gemacht«, meinte er aufmunternd, während seine Gedanken sich überschlugen. »Woraus?«, fragte Amy. »In einem muffigen Schuppen in der Falle zu sitzen und von Eismännern angegriffen zu werden?« »Aus dem Entkommen aus peinlichen Lagen, die keinen offensichtlichen Ausweg boten«, erwiderte der Doktor. Er nahm einen Becher von einem Regal, schaute hinein und gab dann diesen Gedankenfaden auf. »Und es heißt Eiskrieger!« Amy warf einen Blick zur Tür, die mit jedem dumpfen Schlag von draußen erzitterte. »Aha«, sagte sie, »und das ist auf lange Sicht von Bedeutung? Eismänner, Eiskrieger, eisgemeingefährliche Irre, die uns umbringen werden, egal wie wir sie nennen?« »Wohl wahr«, sagte der Doktor. Er kippte den Stuhl um und überprüfte die Unterseite. »Schon komisch. Nie kriegt einer ihren Namen richtig hin, nicht mal sie selbst. Ich meine, soweit ich mich erinnere, war es eine Freundin namens Victoria, die sie zuerst Eiskrieger genannt hat. Danach fingen sie an, sich selbst so zu bezeichnen. Es ist verwirrend. Wem die Jacke passt, nehme ich an.« »Sind Sie ihnen schon mal begegnet?«, fragte Amy. »Mehrere Male in der Tat, aber inzwischen schon eine ganze Weile nicht mehr. Jedenfalls ist es schön zu sehen, dass diese Wesen immer noch ganz eislich und kriegeresk sind. Sind es persönliche Feinde für Sie?«, wollte Arabelle wissen. »Nein«, antwortete der Doktor, und bückte sich, um unter die Pritschen zu sehen. Das Hämmern an der Tür war heftiger geworden. »Ja, manchmal.« Er zuckte die Achseln. »Sie sind eine alte und stolze Kultur. Eine der großen Panwelt-Zivilisationen in diesem Teil der Galaxis. Es gibt viel Bewundernswertes an ihnen. Großartiger Ehren- und Gerechtigkeitskodex. Andererseits sind sie pragmatisch und resolut. Es geht ihnen ums Überleben und sie kämpfen ohne Mitleid. Es ist äußerst gefährlich, auf ihrer falschen Seite zu stehen.« »Wie oft standen Sie denn schon auf deren richtiger Seite?«, erkundigte sich Amy. »Oh, ein paar Mal mindestens. Und die anderen Male?« Der Doktor blickte sie an. »Da ist es nicht so gut gelaufen«, gab er zu. »Was machen Sie überhaupt hier?«, fragte Amy. »Dasselbe wie die Morfana, würde ich vermuten«, antwortete der Doktor, während er sich auf den Stuhl stellte, um die Decke in Augenschein zu nehmen. Sie suchen nach einer neuen Heimat. Wenn das Fehlen der Erde und ihres Sonnensystems die Migration menschlicher Kolonisten erzwingt, dann ist der Mars auch nicht mehr da. Wieso spielt das eine Rolle? Weil das, Amy Pond, der Planet ist, von dem sie kommen. Der Mars? Ja. Es sind Marsianer? Ja. Sie starrte ihn an. Sie wollen mir wirklich ernsthaft und ohne eine Miene zu verziehen sagen, dass es kleine grüne Männchen vom Mars sind?
Ich weiß, meinte der Doktor. Es ist paradox, nicht wahr?
Natürlich sind sie weder klein noch Männchen, das wäre einfach nur albern. Sie sind hübsch und groß.
Amy sah zur Tür. Die letzten paar wilden Schläge hatten das Metall um den Riegel herum eingedellt.
Groß und stark, ja, sagte sie. Stark genug anscheinend, um die Tür einzuschlagen. Das Metall verbiegt sich schon.
Das ist Schiffshaut, protestierte Samuel. Es ist das stärkste Metall, das wir haben.
Ja, nicht wahr? Sann der Doktor. Das unaufhörliche Hämmern an der Tür schien ihn nicht im Mindesten abzulenken. Er stampfte mit dem Absatz seines rechten Schuhs auf den festgetretenen Boden, ging ein kleines Stück weiter und machte es nochmal.
Und das ist der interessante Teil, fuhr er fort. Schiffshaut ist das widerstandsfähigste Material, das ihr habt. Es ist selten. Es ist ein kostbares Gut.
Und? Fragte Amy.
Warum haben die Morfaner dann eine Schäferhütte daraus gebaut? Fragte der Doktor.
Er stampfte noch einmal mit dem Absatz auf und fing an zu grinsen.
Was haben Sie gefunden? Wollte Amy wissen.
Wie immer das Offensichtliche, erklärte er. Er ließ sich auf Hände und Knie nieder und begann mit den Fingern den Erdboden aufzuscharren.
Macht schon! Helft mir, bevor Sie die Tür einschlagen!
Sie knieten sich alle hin und fingen an, mit ihm gemeinsam die Erde wegzukratzen. Es war etwas darunter, nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Etwas Metallisches.
Es war überraschend trocken hier drin, sagte der Doktor, während er schnell arbeitete. Das war das Erste, was mir auffiel. Trockenheit. Und besteht aus Metall.
Naja, dass es aus Metall besteht, das war das Erste, was mir auffiel.
Dann fragte ich mich, warum ist es so trocken hier drin?
Sie brabbeln, sagte Amy.
Entschuldigung, sagte der Doktor.
Von der Tür kam ein besonders lauter Schlag. Ein Teil des Randes riss auf. Sie sahen, wie eine kräftige grüne Zange sich um den Rahmen legte und versuchte, die Tür aufzustemmen.
Es ist offensichtlich, fuhr der Doktor fort. Und ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen. Die Morfaner nennen das hier nicht Vente, weil es eine Ableitung von einem Wort für Wind ist. Sie nennen es Vente, weil es der Ventilation dient.
Sie hatten die Erde so weit abgetragen, dass eine große Bodenluke zum Vorschein gekommen war. Der Doktor wischte Staub und Dreck aus einem Riegelmechanismus.
Machen Sie schnell, drängte Amy mit einem Blick zur Tür.
Wir haben es mit einem Abluftauslass zu tun, sagte der Doktor, der warme Luft aus den unterirdischen Anlagen freisetzt. Er ist Teil der großen Terramorphing-Anlagen, die hier unter die Landschaft gebaut wurden. Vermutlich sind Hunderte davon über das ganze Land verstreut. Die Morfaner benutzen sie als Schutzhütten, weil sie normalerweise warm und trocken sind. Sie wissen nicht mehr, wozu sie ursprünglich dienten.
Amy sah zum Eingang. Ein Teil der Tür war nach innen gebogen und ein noch größerer Teil völlig verbeult. Zwei Paare gewaltiger grüner Zangen waren sichtbar, die versuchten, den Riegel von der Zarge zu reißen.
»Machen Sie richtig schnell«, sagte Amy.
Der Doktor justierte seinen Schraubenzieher, fingerte an einer Einstellung herum und richtete ihn auf die Luke. Er gab ein ziemlich kränkliches und klägliches Geräusch von sich. Der Doktor schüttelte ihn und schlug damit auf seine Hand.
»Er hat zu viel Leistung abgegeben, als er die Eiskriegerwaffengeräusche annullierte«, seufzte er. »Jetzt zerfließt er in Selbstmitleid. Er will einfach nur still in einer Tasche stecken und sich wieder aufladen.«
»Komm schon«, raunte er dem Schraubenzieher zu.
»Nur noch das hier und ich werde dich den ganzen Tag nicht mehr stören.«
»Doktor«, schrie Amy.